Warum soll ich erfüllen, was von mir eine Generation verlangt, die die halbe Welt in Schutt und Asche gelegt hat und nach dem Krieg sich darüber aufregt, wenn ein paar Stühle kaputt gehen? Dieses Graue im Kreuzberg der Nachkriegsjahre, das war ja nicht zu ertragen. Also ich musste mich sozusagen in eine Traumwelt flüchten, um zu überleben.
Ihr hört eine neue Folge Geschichte ganz persönlich, ein Podcast der Zeitzeugenbörse Berlin. Unser heutiger Gast ist Bernd Feuerhelm. Feuerhelm, Jahrgang 1943, war in seinem Leben vieles. Musikliebhaber, Kneipenlegende und Besitzer, Schauspieler, Sammler, Berliner. Wir haben mit ihm über Halbstarke, über Rock'n'Roll, die Schwulenbewegung und seine Jugend im zerbombten Berlin geredet. Das Gespräch führen Christine und ich, Jakob.
Herzlich willkommen, Bernd Feuerhelm. Wir freuen uns sehr, dass du da bist und dich bereit erklärt hast, mit uns ein Interview zu führen und uns mitgebracht hast, ganz viel Wissen zum Thema Musik, Musikkultur, Popkultur des 20. Jahrhunderts und viele Erinnerungen und Erfahrungen als Zeitzeuge.
Ja, erst einmal Dankeschön für die Einladung und freue mich auch auf das Gespräch.
Schön. Dann legen wir los mit der ersten Frage, die so an den Urschleim geht. Lieber Bernd, wann und wo bist du geboren und aufgewachsen?
Also geboren bin ich in Seeburg, Ostpreußen, weil damals die Mütter, die schwanger waren, zum Entbinden in ihre Heimatorte zurück konnten. Und wir kamen dann aber 1944 schon wieder zurück. Also ich bin am 19. November 1943 geboren und 1944 kamen wir schon wieder nach Berlin zurück. Und ich habe den Krieg als Baby sozusagen, habe die Luftangriffe im Luftschutzkeller am Lausitzer Platz erlebt.
Was prägte denn das Leben rund um den Lausitzer Platz oder in Berlin vielleicht so insgesamt zu dieser Zeit? Wie war die Stimmung, wie war die Situation in der Stadt so kurz nach dem Krieg?
Oh Mann, also erstmal Armut, weil es gab ja Nahrung oder Verpflegung nur auf Lebensmittelkarten. Und meine Mutter gehörte zu den berühmt-berüchtigten Trümmerfrauen und hat uns sozusagen damit durchgebracht. Und somit konnte mir auch meine Mutter nicht viel emotionale Zuwendung geben. Und da meine Schwester 7 Jahre älter war, war meine Verbindung eher zu meiner Schwester, worauf wir noch zu sprechen kommen. Also die emotionale Verbindung war Schwester. Und habe dann auch später in meinen Beziehungen auch immer Frauen als Schwestern angesehen.
Ganz kurz, weil ich nicht sicher bin, ob jeder, der uns zuhört, weiß, was eine Trümmerfrau war. Kannst du das erklären, was eine Trümmerfrau gemacht hat?
Naja, Berlin war ja, ich weiß nicht, vielleicht zu 50% zerstört. Und gerade Kreuzberg, weil da viel Rüstungsindustrie war, war vom Moritzplatz bis zum heutigen Springer-Hochhaus oder noch weiter bis zum Anhalter Bahnhof alles zerstört. Also eine riesengroße Trümmerlandschaft. Dann war der Lausitzer Platz, die Kirche, die hat am 3. Februar 1945 einen Bombentreffer erhalten und ist ausgebrannt. Die hat 3 Tage gebrannt. Und nur noch der Turm blieb stehen. Ansonsten haben wir Glück gehabt, war nur noch ein Haus war zerbombt. Das war die Nummer 4. Und somit bin ich praktisch mit Trümmern groß geworden. Und wir hatten unsere Spielplätze, die waren Trümmergrundstücke. Also so die nach 1945, 1946. Da habe ich natürlich nur vage Erinnerung dran. Ja, und die Frauen damals, die haben dann die Trümmer zum größten Teil weggeräumt, weil die Männer waren ja nicht da. Viele waren in Kriegsgefangenschaft und viele Väter kamen nicht nach Hause, wie mein Vater, der ist auch im Krieg geblieben. kam auch nicht mehr nach Hause. Also ich habe meinen Vater nie kennengelernt. Und das ist natürlich, was mich auch später sehr geprägt hat. Oder das ist ein Verlust, den ich sag mal, mit dem ich heute noch irgendwie nicht zu kämpfen habe, aber der mich bis heute geprägt hat. Nee, dieses, ich hatte in der Familie kein Vorbild, also keinen Mann, an den ich mich orientieren konnte. Und im Nachkriegskreuzberg, da gab es eben halt nur die alten Nazis, die zum Teil bei der Polizei waren, in den Behörden wieder saßen, oder viele waren auch in den neuen politischen Ämtern wieder.
Also neu besetzt oder wieder eingesetzt.
Wieder eingesetzt. War ja nicht da. Die mussten ja die alten Lehrer übernehmen. Und dieser Männlichkeitswahn, der im Dritten Reich auch herrschte, der hat ja nicht am 8. Mai 1945 aufgehört. Der war ja immer noch da. Also diese Gewalt, die war ja noch da. Also und mit dieser Gewalt sind wir auch praktisch groß geworden. Also war immer latent irgendwo, überall hatte irgendwie immer was mit Gewalt zu tun.
Du sprachst gerade von der Gewalt, die überall war, und von diesem Männlichkeitswahn. Kannst du beides vielleicht irgendwie nochmal ausführen? Also inwiefern Gewalt, wie hat sich das geäußert, wo hast du das gesehen und was machte denn dieses Bild der Männlichkeit zu dieser Zeit aus?
Na, das Bild dieser Männlichkeit machte aus, dass es immer darum geht, ein Junge darf nicht weinen. Also meine Mutter ist ja damit auch groß geworden. Das heißt, wenn ich mal traurig war, sagte meine Mutter zu mir, du Memme, heulst schon wieder. Also als wenn Weinen irgendetwas Negatives ist. Meine Mutter hatte auch die Vorstellung, ein Mann hat eine Uniform zu tragen. Und diese Männlichkeit, die wurde dadurch zum Ausdruck gebracht, dass die ganzen Jugendlichen, mit denen ich denn, als ich ein bisschen älter wurde, alle Vorbilder hatten, entweder Boxer oder immer irgendwelche männlichen Helden. Nach dem Krieg gab es die Cowboy-Filme aus USA. Da waren die weißen Cowboys waren immer die Guten und die Indianer waren immer die irgendwelche Postkutschen überfallen haben oder angegriffen haben oder wie auch immer. Also gerade in den Jahren nach dem Krieg. Also diese starken Klischees. Und dieses Männlichkeitsbild hat sich rübergeschwappt in die 50er Jahre. Also das wissen wir ja, diese Rollenklischee vom damals zwischen Mann und Frau. Nee? Also Frau hatte überhaupt keine Rechte, die durfte noch nicht mal, musste den Mann fragen, wenn sie eine Arbeit annehmen will oder irgendwie. Das war mir natürlich alle nicht als Kind bewusst, aber bewusst war mir oder merkwürdig kam mir vor, als meine Schwester, obwohl mein Vater im Krieg gefallen war, mit einer Wehrmachtsuniform sich Freunde bei den Amerikanern gesucht hat, die auch wieder eine Uniform anhatten. Also das war natürlich für mich als Kind, ich habe das nicht richtig begriffen, aber das war so verinnerlicht, dass ich diese Rolle, also ich wusste, dass ich diese Rolle nicht ausfüllen kann und auch nicht ausfüllen will. Ich wollte keine Uniform anziehen. Ich fand es furchtbar. Prügeln und all diesen ganzen Kram, sich über Männlichkeit, über Schlägereien, über andere niedermachen, sich selbst zu profilieren und sich selbst zu erhöhen. Ich fand die ganze Art, ich fand frauenverachtend, rassistisch und zum Kotzen.
Was glaubst du denn selbst, warum das so ist, dass du anders als die anderen Jugendlichen zu dieser Zeit nicht diesem Männlichkeitsideal nachgeeifert hast?
Ja, war ich als Kind, war ich eigentlich ein Ich war so ein sensibles Kind. Ich suchte eigentlich nach Zuwendung. Also im Grunde genommen diese Beziehung zu meiner Schwester. Ich habe meine Schwester bewundert, aber sie hat mir nicht dieses Muttergefühl vermitteln können. Also die hat mich nicht in den Arm genommen. Das kannte ich überhaupt nicht, dass in unserer Familie sich jemand mal in den Arm genommen hat. Es war immer dieses Pflichten und du musst und du musst so sein und so sein. Und dieses Sensible, was ich hatte, das durfte ja in meinem Wesen kein, das durfte ich ja nicht nach außen tragen, weil sofort das als schwach angesehen wird. Und die Kinder, die sich damals geprügelt haben, die haben natürlich immer Opfer gesucht, über die sie sich im Grunde genommen profilieren konnten. Aber deine Frage war ja, glaube ich, eine ganz andere, warum ich dieses Mannbild nicht erfüllen konnte.
Naja, nach Zuneigung suchen wahrscheinlich die allermeisten Menschen, aber der Unterschied zwischen dir und vielen anderen Jungen aus deiner Generation scheint ja gewesen zu sein, dass du diesen unerfüllten Wunsch nach Zuneigung oder Aufmerksamkeit nicht durch Gewalt kompensiert hast. Also war das so oder hast du
Ich habe sie kompensiert und ich habe nachher, als ich in der Schule war, fiel ich nicht groß mit Leistungen in der Schule auf, sondern ich habe mir gesagt, okay, wenn es hier nicht anders geht, könnt ihr haben. Und dann habe ich mir gesagt, okay, denn ich will nicht auf dem Schulhof als Pfeife irgendwie in die Ecke gestellt werden. Oder dann habe ich mich natürlich gewehrt. Und dann habe ich irgendwie, ich weiß noch, wie ich damals immer zu meiner Mutter nach Hause kam und habe ich immer zu meiner Mutter her, Mutti, ich bin jetzt der Drittstärkste in der Klasse. Ach, das ist ja toll. Nee, obwohl ich mit dem ersten Topf ein blaues Auge hatte oder irgendwie sowas. Nee.
Also dafür hast du Anerkennung erhalten von deiner Mutter?
Ja, über die Stärke habe ich Anerkennung erhalten. Oder Anerkennung, ich kann mich noch erinnern, als ich dann größer war, habe ich Modellbaubogen gebaut, also so aus Pappe. Und da habe ich mal über Wochen lang den Schlachtkreuzer, das Schlachtschiff Bismarck, das habe ich mit Akribie stundenlang zu Hause zusammengeklebt. Und da hat dann meine Mutter stolz den Verwandten gezeigt. Also immer irgendetwas leisten. Und da ich wusste, dass ich über schulische Leistungen nie irgendwie weiterkommen würde, habe ich mich in Traumwelten ja verfangen oder ich sag mal, auf eine Art war ich ein kleiner Träumer, so ein verträumter Typ eigentlich irgendwie, der eigentlich ja nicht wusste, wo es im Leben lang geht, der sensible Bernd, der eher Bedürfnisse wie ein Mädchen hatte, so.
Das trifft ja genau die Vorstellung der Zeit. Ne? Mädchen sind irgendwie weich, die sind sensibel, die sind, also alles in Anführungszeichen, ne? Nah am Wasser gebaut. Männer, die sind hart und die prügeln sich und die zeigen keine Schwäche und die weinen nicht. Also das ist ja scheinbar genau dieses Verständnis, was man von den Rollen, denen man Frauen und Männern oder Mädchen und Jungs zuschrieb, damals hatte.
Das stimmt original und so habe ich es auch erlebt. Und zwar, diese Männer hatten oder meinten, Frauen beschützen zu müssen. Und somit mit diesem Beschützer-Habitus haben die sich auch im Grunde genommen Frauen gesucht, die auch sehr, ich sage mal, an diesen Beschützerinstinkt appelliert haben. Der damalige Frauentyp, der war ja auch nicht der gerade selbstbewusste Frau, sondern der war auch immer so, der appellierte an Männlichkeitsgestik, sage, oder Männlichkeitshabitus. Und zu der Frage, ich habe instinktiv gemerkt, weil ich ja im Haus keinen Vater hatte. Ich habe instinktiv gemerkt, dass die Rollenbilder dieser Männer, die dieses Männlichkeitsbild nach außen demonstrieren, dass das in Wahrheit überhaupt nicht stimmt, dass die da drin gefangen sind. Also die, dass das eine Rolle von denen ist. Und zwar, da habe ich erst später gemerkt, das ist eine gesellschaftliche Rolle. Vielleicht musste man das auch in 15 Jahren haben. Der harte Aufbau, Wirtschaftswunder, da brauchte man harte Kerle, die Lokomotiven fahren und so weiter und hart anpacken. Ich will das nicht im Nachhinein irgendwie verketzern oder über. Aber für mich kam das überhaupt nicht in Frage. Für mich wäre dieses Mannbild, dann hätte ich mich vergewaltigen müssen. Und zum Glück kam dieses andere Männerbild aus USA mit der Musik schwappt rüber, dass Männer auch etwas feminin sein können. Siehe James Dean oder ja, zum Teil auch Elvis. Also die nicht diesem, ich sage mal, martialischen Männerbild entsprachen.
Kannst du dich noch daran erinnern, wann dieses neue Männerbild aus den USA nach Deutschland rübergeschwappt kam, beziehungsweise wann du selbst damit das erste Mal in Kontakt gekommen bist?
Das erste Mal bin ich in Kontakt gekommen, war 1957. Da lief in der Filmbühne Naunienstraße, das war so ein krudes Kino, da trafen sich alle Jugendlichen und da liefen immer diese amerikanischen oder die ersten amerikanischen Musikfilme. Und da lief der Film Außer Rand und Band, also Rock Around the Clock, das ist der Klassiker, kennt jeder, ne? Und in diesem Film gibt es eine Szene, da tanzt ein Rock'n'Roll-Paar und dieses Mädchen, also die da Rock'n'Roll tanzt, die sah eigentlich aus, die hatte eine Jungsfrisur, eine Elvis-Frisur. Und ich war in dieser, ich hatte mich so optisch, so eine Projektionsfläche, ich hatte mich so in die verliebt. Aber nicht so als Frau, sondern als Freundin, so eine Freundin hätte ich gerne. So. Und das war das erste Mal, wo mir Tanzen gefiel. Und die Jungs, die da tanzten, die machten eigentlich ballettartige Bewegungen. Für diese Bewegungen wäre man am Lausitzer Platz verprügelt worden. Und das hat mir so gefallen. Und somit kam ich erstmal zu dieser Musik. Und dieses neue Mannbild kam dann auch ein bisschen später, als der Rock'n'Roll ein bisschen weicher wurde. Da kamen noch diese weichen Rock'n'Roll-Teenager-Stars, konnte man in der Bravo sehen. Und die sahen eben halt aus, ja, wie, also die hatten nicht mehr dieses Männlichkeitsbild, sondern die hatten ja eine schöne Haarfrisur oder anders auf seine Frage zurückzukommen. In den Filmen schmückten sich die Männer, die hatten tolle Klamotten an und also die achteten auf sich. Und dieses in Kreuzberg der 50er Jahre waren alle grau in grau. Die hatten alle, keiner hatte irgendwas Buntes an, ein lila Hemd, das war als schwul verschrien. Ne? Also dieses Graue im Kreuzberg der Nachkriegsjahre, vielleicht kommen wir da noch zu, das war ja nicht zu ertragen. Also ich musste mich sozusagen in eine Traumwelt flüchten, um zu überleben. Also das war für mich überlebensnotwendig, diese Träume zu haben. Und das war dann für mich so, das war ein Schatz. Also ich hatte endlich was für mich, mit was ich mich identifizieren konnte.
Und gab es dann irgendwann einen Punkt, an dem du das, was du in dir getragen hast, also diesen Traum, der inspiriert war durch diese amerikanischen Kinofilme, auch nach außen getragen? Also hast du dich dann angefangen, entsprechend zu kleiden, diese Musik zu hören, tatsächlich tanzen zu gehen? War das so? Gab es diesen Moment?
Ja, das war natürlich ein schleichender Prozess. All dieweil 1957, ich glaube, ich hatte in einer Woche vielleicht 5 D-Mark Taschengeld. Davon konnte ich mir keine Jeans kaufen. Oder die hießen ja damals noch Texas-Hosen. Und bis ich Geld gespart hatte und mir die erste Jeans im amerikanischen Steaks-Shop gekauft habe. Da vergingen irgendwie ein halbes Jahr. Und dann war ich ganz stolz, ich habe die erste Jeans. Und dann kann ich mich noch erinnern, dann habe ich, wir hatten in der Küche, wir hatten ja kein Bad, wir hatten so einen Ausguss. Und dann habe ich am Ausguss gestanden und habe mir die Jeans an den Knien mit Scheuersand, habe ich mir die blaue Farbe abgescheuert am Knie. Und ich glaube so ja, da am Reißverschluss, wo man den Reißverschluss öffnet. Auch, dass das so abgegriffen aussieht, das sah dann eigentlich sexy aus. So, das sag ich mal in meinen Vorstellungen. Aber das waren nur die Jeans. Von einer Lederjacke habe ich geträumt im Grunde genommen. Also da haben wir irgendein kariertes Hemd angezogen. Und das Einzige, was ich hatte immer mir so ein bisschen eine Welle gekämmt. Guck mal, ich hab das so ja mitgebracht.
Ein Foto von dir, das werden wir auf unserem Instagram-Account zeigen. Man sieht drei junge Herren. Im Vordergrund steht jemand, der mutmaßlich du bist, Bernd.
Genau.
Sehr stilvoll. Mir fallen als erstes die Socken auf. Die sind nämlich gestreift.
Ja, und die haben, abends haben die geleuchtet.
Nicht wahr?
Stimmt wirklich.
Jeans, wie du sie gerade beschrieben hast, Hemd und Lederjacke darüber. Und dein Haar sieht sehr dunkel aus und sehr gekonnt nach hinten gegelt. Also deine Frisur, die du heute hast, sieht auch immer noch sehr ähnlich aus. Hast du die behalten über die Jahrzehnte?
Die sind ein bisschen dünner geworden, die Haare.
1959, da warst du wie alt gewesen?
Nein, ich muss sagen, das Foto ist in der Berufsschule für das Metallgewerbe, denn ich habe 1958 angefangen, eine Lehre als Feinblechner. Und ein Geselle, der schon älter war, der seine wilden Jahre hinter sich hatte, der sah mich natürlich immer mit meinen Jeans und ich erzählte ihm mal, dass ich eine Lederjacke gerne hätte, sagte, wisst ihr was, willst du meine alte abgetragene haben? Und dann war ich ganz stolz, dass der mir seine alte abgetragene Lederjacke für 10 D-Mark, glaube ich, verkauft hat. Weil er hat mir so, weiß ich nicht, oder geschenkt oder irgendwo. Das war diese Jacke. Jetzt hatte ich Jeans, Lederjacke und ein Sweatshirt darunter. Das war ja eigentlich, das kostet ja nicht viel. Also die Inszenierung war komplett. Und dann sind wir natürlich mit diesem Outfit, waren ja damals in Kreuzberg, waren ja noch viele Trümmergrundstücke. Und auf diesen Trümmergrundstücken waren immer kleine Rummelplätze. Und da trafen sich denn die Jugendlichen, die auch so einen ähnlichen Habitus hatten. Aber das waren keine Schläger. Also das waren alle, die eigentlich Musik hören wollten, modisch gekleidet. Vielleicht die vorweggenommenen Hipster von heute, könnte man vielleicht so sagen. Aber es war auch im Grunde genommen immer noch diese zwei Rollen, von denen ich erzählt habe. Also ich hatte mich mit dieser Rolle sozusagen aktiv jetzt von diesem Memmen- oder Pfeifendasein, wie ich mich gefühlt habe in der Männerwelt, habe ich mich katapultiert auf einmal so fast als Rollmodel der Halbstarken in Kreuzberg natürlich, in SU 36 auch noch und nur auch noch in der Umgebung vom Lausitzer Platz und in den Kneipen. Wir kamen ja nicht weiter, wir kamen ja nie zum Kudamm oder irgendwo. Wir waren in unserem Dorf in SU 36.
Kannst du mal aus deiner Sicht beschreiben, was denn Halbstarke sind? Ich glaube, heutzutage stellt man sich darunter nicht viel mehr vor als so einen frechen Jugendlichen. Und man kennt es vielleicht noch aus dem einen oder anderen Song. Aber damals war es ja durchaus in der medialen Öffentlichkeit ein wichtiges Thema.
Doch. Es waren 1955 kamen die ersten großen Schlagzeilen. Halbstarkenkrawalle in der Afrikanischen Straße. Oder das war schon 56 oder 55. Und es gab seit Mitte der 50er Jahre immer Schlagzeilen mit Halbstarkenkrawalle. Also es waren in ganz Westberlin waren sozusagen die Halbstarken stigmatisiert als Krawallbrüder.
Dass man sich das ein bisschen besser vorstellen kann, du warst 1958 auf einem Konzert von Bill Haley im Sportpalast. Was hast du da denn erlebt?
Ja, 1958, Bill Haley war mein erstes Rock'n'Roll-Konzert. Und 1958 war ich 15 und hatte natürlich kaum Geld. Ein Freund hat mir die Karte spendiert und wir gingen dann zusammen, ja, erwartungsvoll zum Konzert zur Bill Haley. Das erste Mal nach Schöneberg, die Potsdamer Straße lang. Ich denke, was ist denn hier los? Überall standen Frauen vor schummrigen Lokalen. Und ich kann mich bis heute, kann ich mich noch erinnern, dass die rummeckerten, weil da nur Leute halbstarke lang liefen oder Jugendliche, dass die irgendwie sagten, na, heute verdienen wir kein Geld. Und so war es denn auch. Der Tag war für die Frauen gelaufen. Das heißt, vor dem Konzert von Bill Haley spielte Kurt Edelhagen. Eine gute Jazzband, aber die überhaupt nichts mit Rock'n'Roll zu tun hat. Das heißt, damals wussten die Veranstalter nicht, dass Rock'n'Roll eigentlich ja nicht mehr mit Jazz zu tun hat, sondern die haben gedacht, das ist eins oder wie auch immer. Jedenfalls, die waren so doof, dass die so eine deutsche Jazz-Tanz-Kombo oder nicht Combo, ein Jazz-Tanzorchester mit diesem Rock'n'Roll-Star in einem Konzert sozusagen dem Publikum präsentiert haben. Und die Jugendlichen, die wollten natürlich diese Musik nicht hören und johlten und kreischten und waren ganz unruhig. Und irgendwie, die johlten und man hörte die Musik von Kurt Edelhagen nicht mehr. Und dann packten ihre Instrumente ein und verließen die Bühne und es war nichts. Das heißt, noch nicht mal Musik wurde gespielt. Der ganze Sportpalast war unruhig. Pfiff, johlte, die ersten Stühle gingen kaputt. Mit den Stuhlbeinen wurde auf den nächsten Stuhl rumgetrommelt und die ersten Stuhlbeine flogen auf die Bühne und dann flogen Stühle hinterher. Und dann Teile der Bühne wurden besetzt und dann kamen die Ordner, die wussten sich nicht zu helfen, die dachten, wo kommen die alle her? Die dachten, ein Irrenhaus wurde eröffnet. Und dann haben die mit einem Feuerwehrschlauch, haben die Leute bespritzt und die wurde noch aufgeheizter und dann kam Bill Haley. Und dann war die Stimmung so aufgeheizt, Bill Haley fing an zu spielen und dann kochte die ganze Atmosphäre hoch. Etliche Tanzpaare sprangen auf die Bühne, tanzten. Die Ordner waren außer sich, wollten die Tanzleute da oben von der Bühne zerren. Also es schaukelte sich hoch. Bill Haley spielte vielleicht eine halbe Stunde oder ein bisschen mehr. Und wurde ihm auch zu viel. Also das Konzert endete in einer Saalschlacht. Aber es ist wirklich eine richtige Saalschlacht. Es gingen sämtliche Stühle kaputt. Es gingen die Glasscheiben kaputt, der Eingang kaputt. Und draußen waren die Einsatzkommandos, also mindestens hunderte Polizeibeamte. Und dann ging es erst mal richtig los draußen, richtig Prügeleien mit den Polizeibeamten. Die hatten ja noch nicht wie heute Schutzhelm und Schutzkleidung. Die hatten ja noch diese alten komischen Polizeimützen. Hier noch mit so einem Riemen am Kinn. Und die könnte man mit einem Schlag vom Kopf hauen. Und so ging da die Prügelei auf der Potsdamer Straße weiter bis hin zum U-Bahnhof Bülow Straße und Kurfürstenstraße. Und ich natürlich mittendrin, ne? Ja, ich dachte so jetzt, ich war dabei gewesen, nicht? Also so dieses, ja, so ist das. Also das sind da also die Halbstarken so für mich. Irgendwie so eine Mischung aus eigentlich Kopfschütteln, Warum kann man nicht ein vernünftiges Konzert hören, tanzen und eigentlich, warum läuft das nicht easy ab? Also ich habe es eigentlich nicht richtig verstanden. Trotzdem hatte ich so eine, ja, auch so Verständnis, weil diese Organisation damals, das war eigentlich nur, man wusste, man wollte nur schnell Geschäfte machen. Also es war so lieblos veranstaltet, wäre heute undenkbar natürlich. Aber das waren eben halt die 50er Jahre. Keiner hatte Erfahrung mit dieser Musik, weil diese älteren Veranstalter, die hatten mit der Rock'n'Roll-Musik, hatten die nichts zu tun. Nee, die wollten ihren Peter Kraus, die wollten ihren Schlager hier in Deutschland anbringen. Die kannten dieses Milieu ja nicht. Die kannten nicht diese Eckkneipen in Kreuzberg mit der Musicbox und wo sich die Jugendlichen getroffen haben. Aber die hatten auch mit diesen Männlichkeitsritualen nichts zu tun. Das waren studierte Leute oder wie auch immer, also die das veranstaltet haben. Ne?
Und sag mal, zu diesen Männlichkeitsritualen gehörte das dazu? Du hast ja gerade berechtigterweise gefragt, wieso konnte man dieses Konzert nicht friedlich abhalten? Also war das Teil dieser Bewegung der Halbstarken? Also woher kam diese Aggression? War das wirklich etwas, was diese Gruppierung kennzeichnete? Dieses Gewaltpotenzial. Wie kannst du dir das erklären, dass es überhaupt zu diesem riesigen Ausbruch kommen konnte?
Die Gewalt war latent nach dem Krieg da. Das heißt, die Jugendlichen sind ja mit der Gewalt groß geworden. Die wurden von ihren Vätern geprügelt. Die wurden überall gegängelt. Die Polizei sagte, mehr als 3 Leute, wenn man an der Ecke steht, waren eine Bande oder wie auch immer. Also diese Jugendlichen, die waren ja auch sozusagen in den 50er Jahren, waren die natürlich auch ein guter Angstmacher für das normale Bürgertum, die zu Hause am Wirtschaftswunder arbeiteten. Das da immer gut und böse. Und da konnten sie auch gut von ihren eigenen Schandtaten ablenken und auf Jugendliche lenken, die eigentlich was anderes gebraucht hätten, als in den zerbombten Berlin groß zu werden. Und irgendwie viele Jugendlichen, die haben keine andere Möglichkeit, ihren Frust oder ihre Unzufriedenheit in Gewalt auszudrücken. Im Grunde genommen ist das ein Hilferuf, wie ich damals, als meine Mutter zu mir gesagt hat, ey du Memme, ich konnte nicht sagen, Mutter, nimm mich doch mal im Arm. Ich konnte doch meine Bedürftigkeit nicht artikulieren. Und ich habe erklärt, wie ich denn aus Trotz in dieses Image reinrutschte. Und so waren die ähnlich, aber die haben sich nicht, die waren nicht so sensibel wie ich. Das waren Hau drauf Bolzen. Ich habe immer mich um meine Nase mir Gedanken gemacht, dass die nicht kaputt. Denen war das egal, nicht? Für die war das eine Auszeichnung. Eine gebrochene Nase, das sah cool aus. Nee, das haben auch alle Boxer oder wie auch immer. Also ich wuchs da schon in so einer harten Community auf.
Das klingt für mich so ein bisschen so, korrigier mich, wenn ich da falsch liege, aber als wäre das diese Gewaltausbrüche, aber eben auch so das Wiederfinden in der Musik, in der Musikkultur, als wäre das schon so eine Art Aufbegehren gewesen gegen vielleicht die Generation der Eltern, gegen das, was man zu Hause miterlebt hat, gegen das, was ja sehr stark geprägt worden ist, eben auch von Vorstellungen des Nationalsozialismus, ne, wie Gesellschaft funktioniert, wie Männer funktionieren, wie Frauen funktionieren, gegen den Krieg. Die Mittel, die man dafür eingesetzt hat, waren aber eben genau die, gegen die man ja vielleicht eigentlich rebellierte, die man von zu Hause kannte. Also eben diese knallharte Gewalt, diese Handgreiflichkeiten.
Ja, natürlich, aber es gab ja keine andere Möglichkeit, diese Strukturen zu verändern. Es bleibt ja eigentlich nur übrig, im Grunde genommen, diese Gewaltausbrüche, die sind ja auch sind ja Kinder der Gesellschaft, die sind ja auch dazu da, hier ihr Erwachsenen, beschäftigt euch mal mit uns. Wir sind auch noch da. Wir wollen nicht, im Grunde eure Wertvorstellungen, die ihr habt, die wollen wir nicht übernehmen. Das sind nicht unsere. Wir wollen auch ein bisschen Spaß und Freude am Leben haben. Und dieser Rock'n'Roll, das ist ja die Musik im Grunde genommen. Das ist ja die Freude, die uns diese Musik vermittelte. Warum soll ich erfüllen, was von mir eine Generation verlangt, die diese die halbe Welt in Schutt und Asche gelegt hat und nach dem Krieg sich darüber aufregt, wenn ein paar Stühle kaputt gehen? Also das ist eine Scheinheiligkeit, eine Heuchelei. Und diese Scheinheiligkeit der Gesellschaft, die habe ich schon damals, ich habe sie nicht intellektuell erfasst, aber ich habe die gespürt, dass hier irgendetwas nicht stimmt, dass hier wird von mir eine Scheinheiligkeit erwartet. Also gerade das Größte der Scheinheiligkeit war für mich Familie, weil ich habe ja die Familien erlebt in Kreuzberg, wie die funktionieren, wo die Männer, wenn sie gearbeitet haben, freitags in der Kneipe ihren Lohn versoffen haben und die Frauen standen vor der Kneipe, weil sie um ihr Geld gezittert haben und ihre Männer aus der Kneipe geholt haben. Also das waren für mich keine realen Vorbilder.
Wenn ich es richtig herausgehört habe, hast du dich selber nicht als Halbstarker gesehen oder identifiziert?
Nee, das Halbstarke wurde ja von außen aufgedrückt. Also ich habe mich nicht als Halbstarken selbst betrachtet und ich kenne auch niemanden, der sich als Halbstarken betrachtet hat.
Würdest du sagen, dass diese Jugendbewegung politisch motiviert gewesen ist?
Nö.
War sie nicht.
War sie nicht.
Das heißt auch, also, dass für dich vielleicht so eine Form von politischer Aktivismus auch keine Rolle spielte?
Nö, nee, später hat man ja gesagt, das Private ist politisch. Das war, und wenn diese Art von Aufbegehren politisch ist, dann war das eine Art von Protest, die aber aus Mangel, ich sage mal, an ideologischen Überbau sich nicht explizit gegen XY oder wie auch immer richtete, sondern einfach ihren Unmut artikulierten und die eigentlich nur was anderes wollten, die eine andere Form von Leben anstrebten. Also eine erste Bewegung im Nachkriegsdeutschland, die eigentlich gezeigt hat, hier ist was schief in dieser Wohlstandsgesellschaft.
Gab es etwas, was du dir gewünscht hast? Oder gab es für dich so eine Art Lebensziel, Lebenstraum zu dieser Zeit? Wo hast du dich gesehen in deiner Zukunft?
Nee, ich hatte überhaupt keine Vorstellung von Zukunft. Ich habe mich eigentlich nirgends gesehen. Also, nee, ich war eigentlich der Loser. Ich habe mich auch so als Loser gefühlt. Ich bin dann in der 8. Klasse einmal hängen geblieben und mit den Makel wollte ich nicht nach Hause kommen zu meiner Mutter, ne? Also das war dann wirklich das Zeichen, dass ich eine Memme bin, eine Pfeife. Und dann, weiß ich noch, sind wir an dem Tag, wo Zeugnisse gab, sind wir über den Teltow-Kanal abgehauen. Wir wollten nach Australien oder wie ist der Geier, einfach weg aus Berlin und hatten noch kein Ziel und wurden dann irgendwo, haben wir die geschafft, die innerdeutsche Grenze zu überwinden. Und so doof wie wir waren, wie alt war ich, da 12 oder 13, dachten wir, ja, und jetzt fahren wir per Anhalt auf der Autobahn. Und dann winken wir und dann hält ein Wagen an und da springen da russische Soldaten runter und nehmen uns in Obhut und übergeben uns der Volkspolizei. Und die Volkspolizei hat uns eine Nacht irgendwie in Gewahrsam genommen und am nächsten Morgen der Westberliner Polizei übergeben. Und dann kamen wir in irgend so ein Auffangheim und von dem Auffangheim mit einer grünen Minna nach Kreuzberg auf dem Polizeirevier in der Wrangelstraße. Und von da aus durfte mich dann meine Mutter abholen. So, das war die Odyssee nach meinen Zeugnissen. Und damit war für mich klar, der Weg für mich ist verbaut, irgendwie eine berufliche Laufbahn einzuschlagen, die mir irgendwie ein besseres Leben ermöglicht. Also ich wusste, du bleibst hier in Kreuzberg. Dann hat mich auch meine Mutter praktisch rausgeschmissen. Und dann habe ich mir eine kleine Wohnung genommen. Ein Zimmer in der Eisenbahnstraße. Ich glaube, es kostete Neben der Markthalle 9, da habe ich gewohnt. Ohne Klo. Klo war auf dem Hof. Das Zimmer war, glaube ich, 20 Quadratmeter groß. Mit so Kochnische. Habe ich mich überhaupt nicht wohl gefühlt. Und also so habe ich angefangen, auf eigenen Füßen zu stehen. Also ohne Familienanhang, ohne emotionalen Halt. Und da bin ich denn, da kommt denn meine Phase, wo denn hinging. Dann gab's in Kreuzberg, also es gab unheimlich viel schwule Lokale bei uns am Lausitzer Platz. In dem Haus, wo wir gewohnt haben, am Lausitzer Platz, gab's ein schwules Lokal. Da war ich nie drin, nie war da jemand drin. Keiner wusste, was da für Leute verkehren. Also das war immer unheimlich für mich. Und erst später wusste ich, dass das ein schwules Lokal war. Aber andere schwule Lokale kannte ich durch meine Tanzaktivitäten. Sind wir ja immer, also in der halbstarken Zeit, sind wir ja immer von Kneipe zu Kneipe gezogen. Immer wo eine Musicbox stand, haben wir immer getanzt. Und da war eine schwule Kneipe, die heute legendär ist, Alice Bierbar. Und da sind wir mal reingegangen und meine Kumpels haben da sich blöde benommen und sind rausgeflogen. Und ich bin drin geblieben. Und dachte einfach, das ist ja hier eine ganz andere Atmosphäre als in den männlich geprägten halbstarken Kneipen, sondern da tanzten Männer miteinander, da saßen Frauen mit einer Zigarre in der Ecke und also eine obskure Welt, die noch nicht mal in Filmen gab oder so. So was kannte ich ja nicht. Also das war, und dann dachte ich, was, das ist bei mir hier um die Ecke, hier gibt's ja auch noch was anderes.
Wie alt warst du denn, als du das erste Mal dann in Alice Bierbar warst?
Kann ich dir genau sagen, da war ich, das war 1960, da war ich 17.
Da hattest du dann schon die Lehre begonnen? Also das war schon zu dem Zeitpunkt, wo du ausgezogen bist, die Lehre begonnen hast?
Nee, da habe ich noch zu Hause gewohnt.
Okay, da hast du noch zu Hause gewohnt.
Da habe ich noch zu Hause gewohnt. Also mit diesem Ausziehen, das kam später. Also diese Kneipe, die hat mich so fasziniert und das Publikum so fasziniert, weil ich auch merkte, naiv wie ich war mit 17, als ich da saß, stellt man mir ein Glas, also ein Schnaps hin. Dann kommt die Wirtin und sagt, das hat der Mann da hinten für dich. Und dann habe ich mich so umgeguckt und so. Und dann postet jemand mir zu und dann einfach so hat mir einen ausgegeben. Dachte ich, ich fühlte mich da aufgenommen.
Und hast das nicht unbedingt als Einladung verstanden?
Nein, überhaupt nicht. Ich wusste zwar um das homosexuellen Problem, weil ich am Lausitzer Platz ja diese Verachtung der Homosexuellen über erlebt habe, wie sie auf der Toilette die Homosexuellen sozusagen ausgenommen haben. Also am Lausitzer Platz war eine ganz berühmte Klappe und die war natürlich auch scharf auf diese halbstarken Jugendlichen. Und diese Jugendlichen, die haben dann irgendwie versucht, ihr Taschengeld aufzubessern. Also die haben das nicht aus Lust und Liebe gemacht, sondern irgendwie, die haben darin auch einen Gelderwerb gesehen.
Magst du es einmal kurz erklären, was eine Klappe ist?
Eine Klappe ist eine Toilette, wo sich Männer treffen, um sich zu verlustieren. Also um gegenseitig...
Hast du schon sehr schön formuliert.
Verlustieren ist ein super Wort, super Sammelbegriff auch.
Ja, nee. Und ich wusste um die homosexuellen Problematik, aber in dieser Kneipe habe ich ja diese Homosexuellen in einem anderen Kontext kennengelernt. Und da natürlich meine Musikaffinität da auch sozusagen einen anderen Verlauf nahm, denn da wurde eine Musik gespielt, zu denen man in diesen proletarischen Kneipen hätte man Prügel bekommen. Also in keiner proletarischen Kneipe lief Edith Piaf oder Dalida oder ich sag mal Kitsch-Liebeslieder, Schnulzen. Das war ja was Weiches, was verpönt war in diesen, bei den Männlichkeitsritualen. Und da war es auf einmal erlaubt und da tanzten auf einmal Männer zu dieser Musik und irgendwie hatte ich eine Affinität dazu und so fing ich an, ein Doppelleben zu führen. Wohnte noch bei meiner Mutter, wie ihr sagt, ging aber in diese Lokale, kam ich denn mit der Kultur, mit meiner Mutter, die ist denn fast verzweifelt, weil ich auf einmal meine Haarfrisur auf einmal ablegte. Also keine Welle mehr, sondern...
Sondern die Haare sehr voll und so nach unten in die Stirn gekämmt.
Genau. Nee, also vorweggenommener Beatles-Haarschnitt. Die Beatles 1961 kannte ja kein Schwein. Nee. Die sind ja auch, haben ja auch als halbstarken Band angefangen. Dann kam das, dass ich mich von meiner Mutter getrennt habe. Und dann, ja, in dieser kleinen Butze da, fühlte ich mich nicht wohl. Dann kam für Kreuzberg natürlich der große Crash. Die Mauer wurde gebaut. Das heißt, bis zum Bau der Mauer war ja sozusagen unser Hinterland war Ost-Berlin. Also wir waren ja nicht begrenzt nur auf die paar Kneipen, sondern ich wohnte 5 Minuten von der Mauer entfernt und war fast einmal in der Woche im Friedrichshain bei meinen Tanten und Onkels immer. Also für mich war Berlin war endlich eins. Ideologie spielte keine Rolle. Ich habe da zwar die roten Banner gesehen irgendwie für Frieden und Freiheit, aber das war ja auch toll. Das war, eigentlich haben mich die Banner, die haben mich mehr beeindruckt als der glitzernde Kudamm. Ich sag mal so aus meiner sozialen Sicht heraus. Und als die Mauer gebaut wurde, war natürlich aus Kreuzberg war abgeriegelt, das heißt, an 3 Seiten war Mauer und nur die Linie 1 führte in den Berliner Westen.
Du hast also für dich neue Kneipen, neue Bars erschlossen und hast dich dann vor allen Dingen in diesen schwulen Lokalen irgendwie sehr viel mehr zu Hause gefühlt als in diesen proletarischen Kneipen, die eben sehr von diesen halbstarken oder der halbstarken Bewegung bestimmt gewesen ist. Richtig?
Ja, weil das auch meinem Wesen mehr entsprach. Diese schwulen oder homosexuellen Szene, die dort verkehrt haben, die haben sich ja auch sehr auf ihr Äußeres geachtet. Also sehr auch auf Mode und auf nach außen hin Wirkung zeigen. Und das kam natürlich, da dieses halbstarken Image von mir ja auch eine Inszenierung eigentlich war diese neue Inszenierung mich jetzt so als, ich sag mal so fast so ein bisschen als Schönling zu so ein Image, weil oft haben Mädchen zu mir oder junge Frauen zu mir gesagt, Mensch, du hast eine unheimliche Ähnlichkeit mit Alain Delon oder ich sag mal jetzt, oder mit den und den, also immer mit irgendwelchen Filmstars. Das hat natürlich mein Ego geschmeichelt. Und dann dachte ich, dann kannst du dich auch eigentlich so inszenieren. Und ich habe gemerkt, ich fand eigentlich Gefallen an Inszenierungen.
Ich würde vorschlagen, wir machen mal einen kleinen Zeitsprung. Du hast also über die Zeit so langsam deine Rolle gefunden, indem du diesen Schönling, der sich in den Zehnerlokalen und Schwulenbars rumtreibt, verkörpert hast. Und das hat dich vielleicht auch schon gleich für eine weitere Rolle, die du gespielt hast, vorbereitet. Du warst nämlich auch Schauspieler, hast die Hauptrolle in dem sehr erfolgreichen Film Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt, von Rosa von Braunheim gespielt. Wie ist es denn dazu gekommen?
Naja, dazu muss man wissen, dass bis auf wenige Ausnahmen oder später ja Rosa oder Holger Mischwitzki hieß er ja damals noch, als ich ihn kennenlernte, ja nur mit Laiendarsteller spielte. Und somit stand da für seinen Film kein ausgebildeten Schauspieler brauchte. Und Rosa brauchte für einen Film einen Hauptdarsteller. Und da wir uns kannten, aus den schwulen Lokalen, so vom Sehen, und ein Freund von mir, mit dem ich zusammen in einer Wohngemeinschaft wohnte, in der Bülowstraße, mit dem Verhältnis hatte, so lernte ich denn Rosa kennen und so kam der Kontakt zustande. Und ist natürlich nicht so, dass der an dem Abend gesagt hat, machst du mal mit in meinem Film, sondern das hat so gedauert eine Weile und irgendwo hat er sich bei mir gemeldet zu Probeaufnahmen. Ja, und dann hat er geguckt und dann hat er zu Hause mein Fundus gesehen. Ich hatte ja inzwischen unheimlich viel Klamotten und meine Wohnung war ausgestattet wie ein schwules Lokal. Und dann hat er gesehen, hat gesagt, das ist ja ein Drehort für mich. Und dann hat er meine Klamotten gesehen und da dachte der, nicht uneigennützig auch, brauche ich nicht viel Drehorte suchen und so weiter und so fort. Und Klamotten hat der auch, versuche ich es mal mit ihm irgendwo. Und ja gut, dann haben wir so Probeaufnahmen gemacht, dann wurde der Film zuerst in zwei verschiedenen Fassungen gedreht, weil er sie nicht wusste. Er hatte auch noch einen Kandidaten, den er eigentlich wollte, den Dietmar Kracht, der in die Bettwurst mitgespielt hat. Aber das war eine Tunte und damit wäre der Film eine Parodie gewesen. Und ich kam ja da durch meine naive Doofheit und Ehrlichkeit kam ich eigentlich so authentischer rüber. Für ihn war das dann okay, also im Nachhinein, ja erst zur damaligen Zeit, wusste ja keiner, was der Film mal für einen Welterfolg hat. Nee. Und dass der die Initialzündung für die Schwulenbewegung wird. Nee.
Hattest du denn eine Ahnung, eine Vorstellung davon, während du gedreht hast, was für eine Bedeutung dieser Film haben könnte?
Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Für mich war das klar, der Film, der läuft irgendwann auf der Berlinale und dann wird er irgendwie in der Versenkung im Giftschrank irgendwo verschwinden, weil da haben ja alle nur da allein mitgespielt und also während der Dreharbeiten wusste ja überhaupt keiner, welches Produkt da rauskommt. Diese Kommentare und diese Zusammenschneide, das wurde ja alles später rübergelegt. Also ich habe ja auch selber irgendwann am Hinterkopf kratzen müssen. Und als der Film uraufgeführt wurde, bin ich auch ein bisschen tiefer im Filmsessel gesungen und dachte, das darf ja nicht wahr sein. Was ist denn daraus geworden? Ne? Alle dachten, die in dem Film mitgemacht haben, das wird so eine Personality, ja, so fast eine Dokumentation über das schwule Leben in Berlin, so wie heute vom RBB wegen meiner oder irgendwie was, nee.
Wieso bist du da im Sessel versunken? War dir das unangenehm, als du das dann zum ersten Mal gesehen hast?
Ja, zum ersten Mal, als ich das gesehen habe, war mir unangenehm sozusagen. Also unangenehm in diesem Kontext. Wir hatten ja kein Drehbuch irgendwo, wo wir wussten, was kommt dabei raus, ne? Also das war ja selber für mich eine Überraschung. Und ich musste mich damit erstmal auseinandersetzen, sozusagen, weil das ja, ist ja nicht eine Rolle, die ich dort spiele, die positiv gesehen wird, sondern da ist ja wirklich der Doofe, der vom Land kommt, irgendwie die große Liebe hier sucht in Berlin und reinrutscht in die Subkultur. Und dann kommt die große Reflexion darüber, wie doch verspießt und wie furchtbar diese Subkultur ist. Und dann kommt dieser ganze, ich sage mal, dieser politische Kontext damals in der Aufbruchsstimmung. Also er hatte ja eine ganz andere Vorstellung, er wollte ja die Schwulen aus ihren Kneipen und aus ihrer Welt, in der ich mich ja wohlgefühlt habe, da wollte er die rausholen, erstmal zum politischen Bewusstsein und damals natürlich im Zuge der 68er Bewegung und politischen Bewegung, die überall auf der Welt war, aus der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung und was da damals alles war und der 68er kulturellen Umwälzung und der Liberalisierung des Schulenparagraphen. Er wollte ja die Homosexuellen aus ihrer Agonie und aus ihrer, sage mal, Selbstverliebtheit rausholen, zu politischen Aktivisten und zu selbstbewussten politischen Akteuren. Und eine Fraktion fing ja dann auch an mit der politischen Arbeit und dann ging diese ganze Knochenarbeit los, die man ja kennt mit der HHW, Homosexuelle Aktion West-Berlin und diese ganze Politik, schwulen Tunden, die damals gab und die, die konservativen Clubgänger, die noch in ihren Clubs den schönen griechischen Jünglingen hinterher trachteten und Sexualität in so einer Scheinwelt, in so einer Kitschwelt lebten. Oder wie auch immer. Also der Film ist natürlich zur damaligen Zeit, obwohl ich den furchtbar finde, im Nachhinein ist es natürlich wirklich der Knaller, wo ich heute mir sage, das bist du gewesen, da hast du mitgemacht.
Eine abschließende Frage, da interessiert mich jetzt auch, wie du das persönlich erlebt hast. Der Film war ja sehr erfolgreich, aber eben auch kontrovers, also zum einen wurde er in der Schwulenbewegung selbst auch erstmal kritisch aufgenommen, aber da er auch von den öffentlich-rechtlichen Sendern finanziert worden ist und da auch gezeigt wurde, beziehungsweise gezeigt werden sollte, gab es schon eine öffentliche Debatte, die sehr stark von Empörung geprägt war. Was hast du davon selbst mitbekommen? Hatte das irgendwelche Auswirkungen in der Zeit nach dem Erscheinen des Films für dich?
Also natürlich habe ich das mitbekommen. Ich habe ja verfolgt, wie das weitergeht und habe dass der Film verboten wurde im Fernsehen erstmal in Bayern jedenfalls und habe auch die Reaktionen mitbekommen, aber persönlich, ich wurde nie von jemand angefeindet oder ich habe nie irgendwie persönlich, außerdem war ich ja schon längst in einer ganz anderen Szene. Der Film wurde ja 70 gedreht, war ja dann praktisch in der Hippie- und Underground-Szene.
Eine letzte Frage von meiner Seite, weil das an all diesen Geschichten, die du erzählt hast, in diesen verschiedenen Etappen, die du uns gerade so ein bisschen skizziert hast, immer wieder anklang. Die Musik scheint federführend gewesen zu sein für dich, für deine Entwicklung. Kannst du in wenigen Worten sagen, was Musik für dich bedeutet?
In wenigen Worten. Also Musik ist Kommunikation. Musik ist, Musik transportiert Lebensgefühl. Und gerade in welcher Situation ich mich bewege oder in der ich mich fühle, ob ich traurig bin oder ob ich freudig bin, kann ich immer auf Musik zurückgreifen, die mich in Verbindung bringt mit der Welt, denn die Musik wird ja von anderen Menschen gemacht und die damit was bezwecken. Und wenn Musik mich berührt, dann ist das was Schönes, denn wenn ich dem Künstler, der diese Musik geschrieben oder komponiert hat, dem bin ich dankbar. Und bezieht sich nicht nur auf Rock'n'Roll, das kann auch eine Arie von der Colors sein oder das ist so viel. Also Musik öffnet mir die Tür zur Welt.
Ich finde, dieses Plädoyer für die Musik können wir eigentlich ganz schön als Schlusswort verwenden. Also vielen Dank, dass du zu uns gekommen bist und danke für dieses super spannende Gespräch.
Ja, vielen Dank an die Zeitzeugenbörse und auf ein weiteres.
Dies ist ein Podcast der Zeitzeugenbörse. Wenn ihr mehr über unseren Verein erfahren wollt, dann besucht uns im Internet auf www.zeitzeugenbörse.de oder folgt uns auf Instagram. Wir freuen uns, wenn ihr uns bei Anfragen oder Anregungen kontaktiert.